Hallo ihr lieben Sportbegeisterten, mein Name ist Christian Drastil. Ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen und ich bin folgender Meinung. Ja, herzlich willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Die heutige Folge ist wieder mit meinem lieben Freund und Nachbarn Hans Huber. Ich glaube, ich brauche ihn nicht vorstellen. Eine Skiweltmeisterschaft in Österreich steht an und genau darüber reden wir jetzt, lieber Hans. Herzlich willkommen wieder mal bei mir im Studio.
Freue mich sehr, auch über Skifahren jetzt einmal zu reden, über diese Skiweltmeisterschaft, die natürlich ein großes Ereignis ist, auch weil sie diesmal wieder in Saalbach-Hinterklemm stattfindet. Und ja, da gibt's ja einige Geschichten dazu.
Und wunderbare Erinnerungen, oder? Das war doch eine tolle Geschichte, 91.
Das war eine tolle Geschichte und lustigerweise, ich war damals in Wien für viele Sendungen verantwortlich, die wir produziert haben beim ORF. Und es war eine tolle Weltmeisterschaft. Ich war leider nicht vor Ort, was mir leid getan hat, weil ich Saalbach-Hinterklemm aus meiner Jugendzeit, aus meiner Schülerzeit gekannt habe als Skigebiet und dann später auch noch besucht habe und auch mit dem Bartl Genzbichler, den ich bei einigen Rennen begleitet habe, befreundet bin und war. Und der Bartl Genzbichler ist ein besonders sympathischer, empathischer Mensch und ich habe mich sehr gefreut, dass er diese Weltmeisterschaft für heuer an Land ziehen konnte als Hauptverantwortlicher. Er ist ja auch Präsident des Salzburger Landesskiverbandes, also ein sehr rühriger, sehr empathischer Mensch und einer, dem ich diesen Erfolg wirklich sehr gönne und ich hoffe, dass diese Weltmeisterschaft so erfolgreich wird, wie wir uns das alle erhoffen.
Ich weiß nicht, was uns da erhoffen. Wir sind auf jeden Fall Optimisten, sagen wir mal so. Ne? Damals waren wir ja zu Recht optimistisch und haben abgeräumt, bis geht nicht mehr.
Ja, da war natürlich noch Nierlich mit tollen Erfolgen.
Kronberger, ne?
Oh, Kronberger. Und ich habe ja jetzt eine Dokumentation noch einmal ein bisschen verfolgt im ORF über diese Weltmeisterschaft. Und da war diese lustige Geschichte im Riesentorlauf, die ich nicht mehr in Erinnerung hatte, so, dass sich der ORF fast geniert hat, weil der Ausfall des Tomba nicht zu sehen war, weil der in einem Augenblick gestürzt ist, wo noch irgendetwas anderes zu sehen war und die Gegenhangkamera war so eingestellt, dass das hinter einer Hütte passiert ist und ich habe jetzt gesehen, den Bildmeister Romir, der mir natürlich auch ein langjähriger Kollege und Freund war und der hat gesagt, ja, also das war wirklich ein sehr unglücklicher Zufall, aber das waren so Geschichten und der Stefan Eberharter, der mit zwei Goldmedaillen da plötzlich aufgetaucht ist, dann jahrelang gekämpft hat mit einem Comeback und dann wieder ein ganz großer Star geworden ist. Also das war schon eine Weltmeisterschaft, die sehr beeindruckt hat.
1991 warst du noch nicht der Sportchef des ORF.
Nein.
Du wärst sicher versunken mit der Tomba-Geschichte, oder?
Ja, natürlich.
Ich kenne dich als Perfektionist.
Und ich hatte ja dann, ist eine ganz andere Geschichte, aber ein ähnliches Erlebnis mit Färöer, wo wir dieses Link nicht rechtzeitig bekommen haben und dann statt einer Fernsehübertragung eine Radioübertragung machen mussten. Eine peinliche Geschichte. Damals, aber ich vergleiche das nur, weil es etwas war, was einem in Erinnerung bleibt, obwohl es sehr unangenehm war.
Also haben wir wie alles nicht vorbesprochen. Ich reg mich in meinen Börsedingen hier und da über den ORF auf, ganz sicher nicht in Sportdingen, weil das macht es ja seit Jahrzehnten genial und Dinge passieren und das sind auch die Geschichten. Dich verbindet ja vor allem mit dem Fußball. Hast du irgendeinen Skimoment in deiner Profession?
Na, ich habe ja auch einige Skirennen übertragen. Ich habe Cortina bei den Damen, glaube ich, 4- oder 5-mal übertragen. Ich habe Tomba-Triumphe übertragen in Norwegen und Schweden. Ich habe die Abfahrt, den Abfahrtsieg von Ortlieb, die Interviews machen dürfen im Anschluss. Ich habe starke Momente auch beim Skifahren und ich war ja auch vor meiner ORF-Zeit, wo ich ständig beim ORF war, für die Presse sehr viel im Skizirkus unterwegs. Ich habe noch den Karl Schranz begleitet. Ich habe den Franz Klammer, den Aufstieg des Franz Klammer sozusagen hautnah erlebt. Ich habe das erste Interview, Fernsehinterview damals noch mit Film nach seinem Sieg in Schladming gemacht. Und ich habe mit dem Skifahren war ich auch sehr, sehr verbunden, auch mit der Annemarie Moser-Bröll, mit der ich jetzt wieder sehr befreundet bin. Und ich habe mich auch mit dem Skifahren sehr viele Momente. Werner Grissmann, eine tolle Erscheinung, der hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich. Wir haben immer wieder gemeinsam Geburtstag gefeiert. Das ist
noch nicht lange her, Gratulationen beide, ja. Sehr wenig doch.
Ja, aber wir haben in Wengen und in Kitzbühel immer sehr ausgelassen Geburtstag gefeiert nach der Abfahrt. Also auch mit dem Skifahren verbinden mich sehr starke und große Momente.
Dann sage ich noch einen letzten Satz zu Salbach damals. Das war für mich als jemand, der in den 80er Jahren sicherlich fürchterlich gekleidet war und zu Beginn der 90er, aber dann too much, wie wir damals ausgeschaut haben, das war die fürchterlichste Mode, die Österreicherinnen und Österreicher damals getragen haben.
Schrecklich ausgeschaut, aber hätten wir wieder ähnliche Erfolge, würde ich sogar diese Kleidung akzeptieren.
Lieber Hans, wir jumpen ins Jahr 2025. Wir senden jetzt am Samstag, den 1. Februar. Am 4. Februar geht's los, Salbach, Weltmeisterschaft 2025. Was dürfen wir uns seriöserweise deiner Meinung nach erwarten?
Ja, also ich habe mir gestern noch einmal, natürlich weiß ich und ich schaue ja auch sehr viele Skirennen, dass die Österreicher bisher oder der ÖSV bisher nicht so abgeschnitten hat, wie sich das alle Skifans erhoffen. Und wenn man auf die Weltcup-Platzierungen schaut, das ist eigentlich unglaublich für einen Verband, der sagt, wir sind die Skination Nummer 1. Bei den Herren ist der Vinzenz Griechmeier Nummer 16. Als bester Österreicher Nummer 16 im Gesamtweltcup. Fällt der Feller. Im Slalom, jetzt hat es Gott sei Dank in Schladming diese zwei Podestplätze gegeben, aber der Gesamteindruck ist sowohl bei Damen als auch bei Herren, obwohl bei den Damen die Conny Hütter zweimal gewonnen hat, aber ist so, dass wir nicht den Anspruch haben, dass der ÖSV also die Nummer 1 ist, sondern im Gegenteil, es sind die Schweizer natürlich überragend mit Odermatt, der natürlich ein Jahrhunderttalent ist, aber auch die Norweger, die Franzosen, das sind Leute am Werk.
Die Italienerinnen,
die großartig sind. Also im Gesamteindruck ist das schon erstaunlich, dass der ÖSV mit seinem gesamten Aufwand, mit seinen Möglichkeiten, auch den finanziellen, nicht besser dasteht. Und dazu möchte ich noch eine persönliche Anmerkung machen, die mir nicht sehr viele Freunde macht, aber die liegt mir einfach auf der Zunge. Ich finde es erstaunlich, auch in den Medien, dass alle mit Glacé-Handschuhen angefasst werden. Es sagt jeder, ja, es war eine interessante Erfahrung und wir werden darauf aufbauen. Wie viel der Platz? Ja, 12. Aber ich habe ein paar schnelle Schwünge gemacht und werde darauf aufbauen. Und ich glaube, mich recht zu erinnern, dass zu unserer Zeit sind die Trainer und auch die Athleten viel härter angepackt worden Weil ich kann mich erinnern, der Hermann Gammon, da haben die österreichischen Herren eine Zeit lang nichts gewonnen. Da wurde sofort Kritik laut, ob man den Trainer nicht auswechseln muss. Dann war der Trainer Bartsch, der bei den Österreichern dann vom Wunderwachs oder irgendeinem Pulver der Schweizer geredet hat, und alle haben gesagt, ja, also was der da faselt, die sollen ordentlich trainieren, und wir müssen die Trainer austauschen, und die sind auch immer, oder Udo Albel, und also da war immer der Charlie Carr, da war immer Bewegung drinnen, auch bei den Trainern, und heute, ich habe nicht einmal, wenn ich das richtig verfolgt habe, nicht einmal ein Wort der Kritik, obwohl ich den Herbert Mandl sehr schätze, der ist der Hauptverantwortliche, also der ist wirklich ein Fachmann, aber von seinem Trainerteam und so habe ich nie gehört, dass da kritisiert wurde, dass etwas zu viel oder zu wenig. Einmal haben die Läuferinnen haben einmal gesagt, wir haben zu wenig am Eis trainiert oder so, kann ich mich erinnern. Aber aus den Medien kam kaum einmal Kritik. Ich weiß nicht, ob das eine zu starke Verbindung zwischen Medien und dem Skiverband oder dem Skiverband und den Läuferinnen und den Trainern ist, aber da muss ich schon sagen, das hat mich sehr gewundert. Jetzt kommt natürlich die Weltmeisterschaft. Wenn bei der Weltmeisterschaft die Österreicher doch gegen die bisherigen Ergebnisse performen und das eine oder andere Spitzenresultat erreichen, dann wird man vielleicht argumentieren, wir haben auf die WM alles ausgerichtet und hintrainiert. Mag sein, aber ich bin schon erstaunt, dass also bisher kaum Kritik geäußert wurde. Die gleiche Situation im Fußball, möchte ich sagen. Da wäre schon sehr viel Kritik laut geworden.
Definitiv, ja. Ich fürchte, man hat sich fast damit abgefunden, dass das mittlerweile unsere Rolle in diesem Sport geworden ist irgendwie. Ne? Und ich denke noch immer wehmütig an Schröcksnarl zurück. Ist natürlich ein weißer alter Mann, sage ich jetzt mal, ja. Und er ist leider wegen Dingen in den Medien, die nicht seine Erfolge widerspiegeln, sondern seine kontroversielle Persönlichkeit. Aber ich stehe auf ihn einfach.
Ich auch. Ich sehe, weil das muss man ihm anerkennen. Also er hat den ÖSV damals auf völlig neue Beine gestellt. Er war hauptverantwortlich, dass es finanziell so aufwärts gegangen ist. Und er hat auch die Voraussetzungen für alle Athleten geschaffen, die dann die großen Erfolge gefeiert haben. Also die österreichischen Erfolge der vergangenen, was weiß ich, 20 Jahre oder noch länger, die waren hauptverantwortlich mit dem Namen Peter Schröcksnarl verbunden.
Ja, dann blick mal kurz aus dieses bevorstehende Spektakel, und ihr werdet sicher wieder tolle TV-Bilder produzieren. Hoffen wir, dass das Wetter so ist wie in den letzten Tagen und nicht wie Anfang Jänner, weil das ist schon eine wesentliche Sache, gerade in diesem wetterabhängigen Sport, Verschiebungen und so weiter, braucht keiner. Ich kann mich noch an Morioka erinnern, wo ich jede Stunde den Wecker gestellt habe.
Ich war dort, das war auch dort schrecklich, und es ist halt ein wetterabhängiger Sport, aber ich kann mich auch erinnern an den fürchterlichen Sturz vom Hermann Mayer damals, und wir haben vorher stundenlang, am Tag vorher stundenlang musste man übertragen in den Studios, obwohl das Abfahrtsrennen Stunde für Stunde verschoben wurde. Also das waren schon wetterabhängig, stimmt. Und ich hoffe auch, dass das Wetter halbwegs hält, weil diese ewigen Verschiebungen, die verderben einem auch die Lust aufs Zuschauen. Apropos Zuschauen, das muss man ja wieder anerkennen. Die österreichischen Skifans, die sind noch immer dabei. Der ORF hatte jetzt in Schladming und in Kitzbühel und auch bei den anderen Rennen wieder sehr, sehr gute Zuschauerzahlen, und das beeinflusst natürlich auch die Medienwirksamkeit und die Einschaltquoten des ORF. Und jetzt schweife ich noch einmal ab, aber wenn die Diskussion jetzt kommt, den ORF zu verschlanken, und ich habe letztens eine Diskussion, wo auch über die gesehen, wo über Kultureinschränkungen geredet wurde. Ja, man muss sich bewusst sein, wenn eine Verschlankung des ORF kommt und weitere Einsparungen, dass auch im Sport grobe Einschnitte folgen müssten. Und wir dürfen nicht vergessen, dass ORF Sport Plus einen Großteil des österreichischen Sports erhält mit den Übertragungen. Sollte ORF Sport Plus in Frage gestellt werden, dann müssen wir uns darauf einstellen, dass viele Sportarten in Österreich nur mehr auf absoluter Amateurbasis zu bewältigen sind.
Definitiv.
Und dann gibt's Handball, Tischtennis, Basketball, was auch immer ich jetzt erwähne, gibt es dann nicht mehr in der derzeitigen Form. Ja. Und also Skirennen ganz wichtig, Skirennen kosten Geld, keine Frage. Skirennen werden aufwendig übertragen, auch jetzt in Saalbach-Hinterklemm, sehr aufwendig, aber der Aufwand ist berechtigt, weil die Zuschauerzahlen entsprechend das Interesse reflektieren.
Wichtiger Punkt, den du da eingebracht hast. Ich glaube, ORF Sport Plus habe ich sicherlich die meisten Sendeminuten, die ich selbst konsumiere, von allen ORF-Kanälen, die es so gibt. Und Sport insgesamt ist eigentlich auch mein Motiv, den ORF zu schauen. Kultur, ja, willkommen in Österreich, finde ich auch super. Gut. Ja. Österreichische Brille lassen wir auf. Definieren wir ein paar Medaillenkandidatinnen und Kandidaten aus dem ÖSV-Team.
Ja, das ist natürlich schwierig. Es sind Eintagesrennen, das ist der Vorteil zum Weltcup. Das heißt, es kann an einem Tag sehr viel passieren. Es können Favoriten ausfallen oder einen schlechten Tag erwischen und ein Außenseiter schlägt zu, haben wir ja hunderte Male erlebt. Wenn wir beginnen bei den Herren, also Abfahrt.
Nicht sehr wahrscheinlich, glaube ich.
Nicht sehr wahrscheinlich. Man kann nur hoffen, dass der Vince Griechmeier wieder fit ist und vielleicht dort einmal in der Abfahrt explodiert. Die anderen in der Abfahrt, Hemetsberger und wie die alle heißen, ja, Außenseiter, hoffentlich, aber nicht wahrscheinlich.
Ja, glaube ich eigentlich auch. Super-G ist mehr ein Tagesrennen, natürlich noch Linie, Raphael.
Haser möglicherweise, der jetzt in Kitzbühel den zweiten Platz gemacht hat, tolle Leistung, ist auch in der Abfahrt möglicherweise ein Kandidat, aber im Super-G, der Bewerb, den die Österreicher jahrzehntelang dominiert haben und fast unschlagbar waren, ist ja Griechmeier wieder der und vielleicht der Haser, also ja, einer von den beiden, vielleicht auch mit einer Außenseiterchance.
Dann kommen wir zu den technischen Disziplinen bei den Herren. Riesentorlauf.
Riesentorlauf ist eine absolute Schwachstelle der ÖSV-Mannschaft und in all diesen drei Bewerben, die wir jetzt durchgehen, natürlich immer der große Favorit Odi, keine Frage, der ein überragender Skirennläufer ist und das jetzt auch wieder gezeigt hat bei dem Rennen, wo er aus 12. Position noch aufs Podest gefahren ist, also in Schladming. Also das ist ein exzellenter Skifahrer und ja, auch wenn man aus ÖSV-Sicht oder aus österreichischer Sicht natürlich hofft, dass auch ein Österreicher ihn einmal schlagen könnte, wieder gerade bei der Weltmeisterschaft. Aber der ist der absolute Favorit und bei den Österreichern kann man nur hoffen, Brennsteiner, dem immer wieder attestiert wird, dass
wenn
er
dem zwei runterkommen,
im Training super Läufe macht, aber der muss eben zweimal runterkommen. Feuerstein, der Feller möglicherweise. Marco Schwarz hat sich auch sehr gesteigert, aber dem merkt man halt an, dass er eine lange Pause gehabt hat und dem muss man die Zeit geben. Und auch wenn der dann im Ziel immer wieder sagt, ja, es waren Schwünge dabei, auf die man aufbauen kann, ja, stimmt, aber es ist halt der gesamte Lauf zu bewerten. Im Slalom.
Da stimmt die Formkurve, oder?
Da stimmt die Formkurve, da stimmt die Formkurve. Aber das Slalom ist ja so ein Bewerb, wo Hundertstel Sekunden entscheiden können und wo du auf Millimeter hinfahren musst und vielleicht einfädelst oder am Skischuh, wie immer wieder gesehen, ausrutscht. Da müssen wir auch die Verhältnisse abwarten, müssen auch abwarten, ob die Abstimmung stimmt. Es ist ja im modernen Skisport so, dass das ja ein Hightech-Gerät ist, der Ski, wo die Laufflächen besonders präpariert sind und schon hergerichtet sind und die Kanten, die müssen fast auf den Hundertstel Millimeter genau zu den Verhältnissen passen. Und jetzt ist es ja häufig so, sagen wir, bei nicht so idealen Wetterbedingungen, dass oben ganz andere Verhältnisse herrschen als unten. In Schladming hat es oben geschneit, hat es Nebel gegeben, unten war es eisig. Also da müssen auch die Leute, die dahinter arbeiten, die Techniker, die müssen auch in Hochform sein, um den Ski so zu präparieren, dass er das ermöglicht. Und dann noch muss auch der Läufer auch diese Möglichkeiten, diese technischen Möglichkeiten auf die Piste bringen.
Ja, es gibt sicherlich 10, 12 Goldanwärter. Die Dichte ist da relativ groß. Es gibt nicht den Odermatt. Da kann vielen was aufgehen.
Ja, aber wobei Noel natürlich schon als Mehrfachsieger heuer schon eine gewisse Position einnimmt oder als Favorit ins Rennen geht möglicherweise. Aber natürlich Feller und Gstrein haben zumindest jetzt Erwartungen geweckt mit diesen Podestplätzen in Schladming.
Genau, ich hoffe auch auf die, wie soll ich sagen, die Big-Event-Routine eines Marco Schwarz, wenn er in Touch bleibt im ersten Durchgang, so 17. hinten oder so, wenn er nicht zu weit hinten ist.
Ja, darf nicht zu weit hinten sein.
Startnummernproblem ist gegeben bei ihm noch.
Ist noch gegeben, das Startnummernproblem. Und natürlich auch, er war immer ein besonders guter Finisher. Ja. Und im Augenblick fehlt das ein bisschen. Aber natürlich nach so einer langen Verletzung und auch der zweiten Verletzung, dann Kreuzbandriss und dann den Bandscheiben, da muss man ihm schon zugestehen, dass er einige Zeit braucht, um auch körperlich, weil du kannst mit allem Training, das du machst und mit allem Einsatz, den du hast, kannst du diese Zeit nicht absolut in kurzer Zeit wettmachen.
Ich lehne mich jetzt aus dem Fenster und sage, da holen wir fix eine Medaille. Und irgendwie ist der Fabio vielleicht genau da mal fällig, Fabio Gstrein.
Ja, zu hoffen.
Zu hoffen, okay, gut, klingt jetzt nicht so optimistisch, aber bottomline die Herren, Ausbeute?
Schwer, gell? Das ist
ich sage zwei Medaillen.
Zwei Medaillen ist eine gute Voraussage. Optimistisch.
Ja. Drei. Genau. Ja, dann muss man fair enough bleiben. Das ist schon optimistisch, drei Medaillen. Eine Zufallsmedaille und eine im Slalom.
Ja gut, wobei es gibt ja diese Parallelrennen auch.
Genau.
Und da
kann schon was gehen.
Die Neuland sind, da kann schon etwas gehen. Erinnern wir uns, da sind ja Leute aufgetaucht, die man bis damals überhaupt nicht gekannt hat. Genau. Die Spezialisten sind in diesem Bewerben-Team. Schauen wir mal.
Ja, das ist dann irgendwie fast schon so ein olympischer Bewerb, den gibt es nicht mehr im Weltcup, all diese Rennen irgendwie, das ist fast schon leicht exotisch. Ich freue mich irgendwie auf dieses Team-Parallel irgendwie mit den Damen Schifrin und Won, wenn das, was sich die Linze wünscht, da zustande kommt, natürlich ist schon genial. Ich gebe zu, ich schaue heuer sehr stark auch zunächst wegen Marcel Hirscher, schade, sage ich mal, jetzt die Linze Won. Ja. Ich schaue mir es im schnellen Vorlauf an, bis die Linze Won kommt, die schaue ich mir ganz an, ja.
Nein, es ist, das ist natürlich schon sehr, sehr imposant, dass die Lindsay Vonn sich mit diesem teilweise künstlichen Knie unter Anführungszeichen wieder auf die Piste begeben hat, immerhin 40 Jahre alt.
Und Speed noch dazu.
Und aber nach dem sensationellen Beginn spürt man jetzt schon ein bisschen, glaube ich, dass man ein bisschen die Vorsicht spürt, weil es ist ja nicht so, dass man das einfach den Kopf ausschalten kann. Ja. Du bist bei jedem Start, musst du dir schon bewusst sein, ja, ich fahre jetzt da mit, auch bei den Damen, 120, 130 Stundenkilometer hinunter und jeder kleinste Fehler kann etwas auslösen.
Da erinnere ich mich noch an einen Satz knapp vor Ende ihrer aktiven Karriere, als sie sagte, der Kopf sieht Linien, den der Körper nicht mehr fahren kann.
Ja.
Das ist irgendwie ihre Rennintelligenz.
Ja, ja. Ja, na gut, ja. Dass sie auch alles, was sie jetzt fährt oder erreicht, die Platzierungen, sensationell. Also da kann man nur sagen, Hut ab, und wer selber ein bisschen Ski gefahren ist und sich das in Erinnerung ruft, wenn es ein bisschen schneller wird, dass man da schon seine Bedenken hat. Und wenn ich gestern, habe ich zufällig im Fernsehen gesehen, diese Sendung Seitenwechsel, nicht nur wegen meinem Freund Herbert Bohaska, sondern weil mich das interessiert hat, auch mit der Maisi. Und wenn ich mich da erinnere, dass da von Geschwindigkeiten von 150, 160 Stundenkilometer ohne irgendeinen Schutz rundherum die Rede war, da muss man sich schon, der Hannes Reichel hat das gesagt, also wenn man sich das vorstellt, das ist unglaublich. Das kommt halt im Fernsehen leider meistens nicht so zur Geltung, welche Leistungen die Athleten da vollbringen.
Die Drohnen fangen das recht lässig ein, finde ich. Das
ja, stimmt. Es ist eine Innovation, die unglaublich ist. Und der Michi Kögler, ein alter Freund und Mitarbeiter im ORF, der macht da sicher super Übertragungen, ist auch international gefragt. Und der wird sicher auch in Saalbach Hinterkleben eine tolle Performance liefern. Und ich bin überzeugt, dass der ORF dort eine tolle Berichterstattung abliefern wird. Und das ist etwas, was dem Skisport allgemein und natürlich besonders im ORF sehr gut tun wird.
Kommen wir zu den Damen Österreich.
Ja. Conny Hütter ist auch im Gesamtweltcup die beste Österreicherin, hat in der Abfahrt zwei Siege gehabt zu Saisonbeginn. Dann leider war sie zuletzt, glaube ich, krank und nicht mehr auf dem Podest, aber der ist es durchaus zuzutrauen, dass sie das eine oder andere Spitzenresultat, wenn nicht sogar eine Goldmedaille einfährt. Zu ihr hat man nicht so unrecht Carajo Conny gesagt, weil sie halt wirklich drauf losgefahren ist mit vollem Carajo und einen unheimlichen Speed entwickelt. Also bei ihr glaube ich schon, dass da etwas passieren könnte.
Es wäre zu hoffen, die Formkurve, wie du skizziert hast, ist ein bisschen umgekehrt zu den Slalom-Männern bei unseren Speed-Damen.
Ja.
Man muss sagen, die Italienerinnen, die leider auch immer aus ihrer Sicht für einen Ausfall gut sind, fahren ja unpackbar zwingend, und auch die Lara Gut kommt wieder in Form.
Lara Gut, auch eine sehr sympathische, tolle Skiläuferin. Und also da wird's nicht leicht, aber gut, in der Abfahrt halte ich es noch für möglich und im Super-G auch, dass die Conny Hütter oder auch die Venier da eine ordentliche Vorstellung bringen und auch Medaillen holen.
Das gilt eh für Abfahrt und Super-G gleich eigentlich bei den Damen.
Bei den Damen ist es gleich, ja. Riesentorlauf ist
wie bei die aussichtsloseste.
Ja, das ist unglaublich, weil Riesentorlauf ist eigentlich die natürlichste Art des des Skifahrens und entspricht dem, was man unter normalen Skifahren unter Anführungszeichen versteht, weil es den weiten Schwung hat, der sehr schön ist. Aber
wenn wir zu einem Hobbyrennen eingeladen werden, ist sicher ein Riesentorlauf.
Ist sicher der Riesentorlauf, ja. weil es die natürlichste Art des Skifahrens bedeutet. Und darum verstehe ich eigentlich nicht, dass gerade der Riesentorlauf die größte Problemzone im ÖSV ist, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren, und das schon längere Zeit. 1956 bei den Olympischen Spielen in Cortina ein Dreifachsieg der Österreicher, wenn ich mich recht erinnere, Seiler vor Molterer und Schuster. Also das war der Riesentorlauf war immer eine Domäne der Österreicher.
Ja, oder auch noch Meier,
Eberhard und solche Sachen. Ne? Natürlich, ja. Also das war. Aber ja, komischerweise ist es das nicht mehr. Da haben wir die Julia Scheib, die immerhin Ansätze gezeigt hat.
Stimmt, der Julia habe ich jetzt Unrecht getan mit Chancenlos. Die hat schon die Chance.
Ja, die hat die Chance, aber ist auch Zehnte im Weltcup, im Riesentorlauf-Weltcup. Also da ist...
Ein bisschen der Brennsteiner, kann man sagen, oder?
Ja, ein bisschen der Brennsteiner. Und die hat natürlich noch sehr viel Luft nach oben und vielleicht auch die Chance, also da zu überraschen.
Ich denke da an zwei Läufe zum Beispiel. Ne?
Ja, zwei Läufe.
Weil sie kann es ja wirklich. Ja. Und sie ist sehr verkopft irgendwie, glaube ich.
Und verkopft ist der richtige Übergang auch zum Slalom, zur Katharina Lienzberger. Da
haben wir eine Chance, oder?
Wenn man seriös nimmt, eine Chance, die Katharina Lienzberger, die auch... eine Zeit lang ja vor ein paar Jahren ja dominant aufgetreten ist. Sie hat dann diese Schwierigkeiten mit dem Skiwechsel gehabt und ist dann zum alten Material zurückgekehrt. Da spielt sich auch irgendetwas im Kopf ab. Jetzt gestern in Courchevel, toller erster Durchgang, zweiter Durchgang, dann bis, ich weiß nicht, 7 Tore vor dem Ziel, durchaus in Ordnung. Und dann, also sie war, ich weiß nicht, irgendwo ist da auch etwas im Kopf, wo sie nicht zwei wirklich starke Läufe runterbringt.
Aber für mich eine seriöse Medaillenchance auf jeden Fall.
Eine seriöse Medaillenchance, die muss man ihr absolut zugestehen. Also das würde ich ihr auch nicht nur zugestehen, sondern auch gönnen.
Absolut.
Und da halte ich es auch durchaus für möglich. Also während die Katharina Huber und Katharina Truppe und vielleicht die Gallhuber möglicherweise dabei. Also ich fürchte nur, oder ich sage jetzt einmal, wir haben gesamt gesehen bei den Damen einige Chancen auf Medaillen. Was mich immer nur etwas erstaunt, und das gilt für Damen und Herren, dass wir früher war es immer so, dass der Nachwuchs stark nachgedrängt hat und die Granden unter Druck gesetzt hat. Und das vermisse ich eigentlich in allen Disziplinen
bei Damen und Herren.
Und wenn du mich jetzt noch fragst, wie viele Medaillen...
frage ich dich jetzt noch.
Die Frage habe ich noch gefürchtet, aber ich sage 1, 2, 3. Ich bin optimistisch. Ich sage 4 Medaillen.
Bei den Damen. Das heißt, in Summe kommen wir so auf 6, 7.
Ja.
Das wäre schon zufriedenstellend, muss man sagen. Das war mehr, als wir im Schnitt der Saison am Podest geschafft haben, natürlich.
Wir sind optimistisch.
Ja, müssen wir ja sagen.
Ich weiß nicht, wie viel Goldmedaillen sich ausgehen. Ja. Aber wie gesagt, da kommen diese Zusatzbewerbe dazu. Und da
geht schon
das traue ich mich eigentlich nicht einzuschätzen.
Ich glaube, das ist auch Wundertüte.
Das ist Wundertüte.
Das ist wirklich Wundertüte. Ich lege mich fest, ich glaube an den Herrn Slalom als Goldmedaille. Schauen wir mal, was rauskommt.
Ich wünsche mir, dass du recht hast.
Ich wünsche mir auch, dass ich recht habe. Und finally noch die allerletzte Frage. männlich oder weiblich oder männlich, Superstar, Odermatt hast du genannt. Hast du irgendjemand, wo man am Nachklang vielleicht erwarten kann, dass das das Gesicht dieser Weltmeisterschaft werden könnte?
Ja, also ich meine, wenn man es realistisch sieht, dann muss es Marco Odermatt sein, der die Chance hat. Ich weiß nicht, wo er bei diesen Teambewerben und wo er da noch antritt, aber der die in drei Bewerben der absolut große Favorit ist. Und daher schätze ich, dass er das Gesicht dieser Weltmeisterschaft ist. Bei den Damen wird es sehr interessant, ob Michaela Schifrin, die jetzt ihr Comeback gefeiert hat, ob die es schafft, wieder in Form zu kommen. Weil wenn die so fährt, wie sie gestern im ersten Durchgang gefahren ist, und sich noch ein bisschen wieder konsolidiert, dann halte ich auch die für möglich. Und das wäre natürlich nach dieser Verletzung und der langen Pause eine tolle Leistung. Aus österreichischer Sicht kann man nur, wie du richtig gesagt hast, hoffen, dass Feller die eine Möglichkeit ist, und bei den Damen zu hoffen, Conny Hütter.
Mhm. Na dann schauen wir mal. Lieber Hans, du wirst das komplett verfolgen, nehme ich an, oder? Anders kann ich mir dich gar nicht vorstellen.
Ich werde sehr viel verfolgen. Allerdings muss ich auch meine persönlichen sportlichen Aktivitäten darauf abstimmen.
Zum Beispiel Tennisschläger auspacken und so weiter.
Tennisschläger auspacken, das ist jetzt ganz wichtig. Und aber natürlich eine Weltmeisterschaft, da schaut man schon alles.
Agierst du selbst auch mit Festplatte oder schaust du live? Muss es live sein für einen Hans Huber, sage ich jetzt einmal.
Das muss live sein.
Siehst du, ich schaue über die Festplatte.
Nein, da bin ich oldschool, absolut oldschool. Wobei interessant ist ja, wie viele Menschen, habe auch ich mehrere Fernseher, und wenn ich im Wohnzimmer schaue, über Magenta, mhm, bin ich um einige Sekunden schneller, als wenn ich über Sky X schaue, weil da ist der Zeitversatz doch deutlich. Und es ist interessant, wenn ich das vergleiche, oder auch beim Fußball, wenn ich drinnen schreien sie schon Tor und draußen wird noch kombiniert. Also es ist schon sehr interessant.
Ganz interessante Fußball-Memory, immer wieder im Sommer in Donaustadt in den Gärten, wenn es im Nachbargarten schon jubeln, weißt schon, was gespielt hat irgendwie.
Ja, genau.
Hey, wir müssen hinschauen, es kommt ein Tor, der Elfmeter oder sonst irgendetwas. Ja. Ich spiele meine Abspannmusik. Lieber Hans, danke again für den Besuch und hoffen wir das Beste und freuen wir uns auf Saalbach.
Es wäre mir ein Vergnügen und ich hoffe sehr, wir treffen einander bald wieder und diskutieren wieder einmal über Fußball.
Ja, das machen wir sehr gerne. Tschüss und Baba. Podcast.